Folge 3 im Grimme Game Podcast. Ich begrüße euch. Unser heutiges Thema ist politische Bildung und digitale Spiele. Und wie immer bin ich auf Reisen und habe mich diesmal auf den Weg nach Bonn gemacht. Hier ist die Bundeszentrale für politische Bildung, die mich freundlicherweise heute aufgenommen hat. Und ich darf hier mit einer Kollegin und einem Kollegen von der BPB sprechen. Hallo Eva Beckmann.
Hallo.
Und hallo Matthias Thanos.
Hallo.
Genau, wir haben uns versammelt hier, um gemeinsam über politische Bildung zu sprechen und über digitale Spiele zu sprechen. Und vielleicht könnt ihr euch als erstes einmal kurz vorstellen. Eva, wie bist du hierher gekommen? Was machst du hier?
Ich bin Referentin hier bei der Bundeszentrale für politische Bildung im Fachbereich zielgruppenspezifische Angebote. Und ich habe einen erziehungswissenschaftlichen Hintergrund. Das heißt, ein pädagogisches Profil. Und das passt auch gut zu der Arbeit, die ich hier mache. Ich bin nämlich auf einer Stelle, wo es darum geht, politische Bildungsarbeit über medienpädagogische Themen zu machen. Und schwerpunktmäßig beschäftigen wir uns mit dem Thema Spiele, digitale Spiele und überlegen uns, wie man politische Bildung über dieses Thema machen kann und auch mit Hilfe von digitalen Spielen.
Mhm. Sehr schön. Das sind ja quasi schon zwei richtig interessante, wichtige Eckpfeiler, über die wir heute sprechen können. Wie macht man es mit, wie macht man es über? Aber zunächst noch mal zu dir, Matthias. Wie bist du hierher gekommen?
Also ich bin Politikwissenschaftler und habe hier in der BPB ein Volontariat absolviert, auch in dem Arbeitsbereich, den ich jetzt als Referent betreue. Und zwar bin ich Referent für medienpädagogische Praxisprojekte mit dem Schwerpunkt digitale Spiele.
Ach, sehr schön. Sehr schön, dass ihr beide auch... Das ist vielleicht ja kein Zufall, ne, dass ich hier die Experten für digitale Spiele vorgesetzt bekommen habe. Also man möchte meinen,
da trifft sich was.
Ja, aber vielleicht bevor wir zu den digitalen Spielen kommen, vielleicht mögt ihr noch mal kurz erzählen, was grundsätzlich euer Auftrag hier ist, eure tägliche Arbeit bei der BPB ausmacht.
Ja, also die Bundeszentrale für politische Bildung ist eine nachgeordnete Behörde des Bundesinnenministeriums. Und wir haben den Auftrag, über politische Sachverhalte zu informieren, das demokratische Bewusstsein zu stärken und zur Partizipation anzuregen. Und hier im Fachbereich beschäftigen wir uns mit zielgruppenspezifischen Angeboten. Das ist ein sehr sperriger Name für etwas, was eigentlich recht nahe liegt. Und zwar, wir haben ja große klassische Printprodukte über die Jahrzehnte publiziert und haben auch sehr umfangreiche Dossiers online. Und die wurden in der Vergangenheit natürlich vor allem von Menschen konsumiert, die auch dieses Sprachniveau sozusagen mögen, die diese Themen sozusagen für diese Themen affin sind. Und da haben wir halt gemerkt, dass das nicht alle sozusagen erreicht. Und deswegen versuchen wir hier im Fachbereich Angebote zu machen, die sozusagen alternative Ansätze fahren, die vielleicht auch aufsuchend sind und die vielleicht auch Unterhaltungsinteressen aufgreifen, um darüber sozusagen in Kontakt mit unseren Zielgruppen zu kommen.
Mhm. Du sagst Zielgruppenspezifisch. Was sind denn diese Zielgruppen, die ihr da am liebsten erreichen wollt?
Ich würde über meinen eigenen Arbeitsbereich sprechen. Und das sind natürlich in dem Sinne die Gamerinnen und Gamer. Also alle Leute, die sich intensiv mit digitalen Spielen befassen. Sei es, weil sie sie gerne spielen oder weil sie sich vielleicht auch beruflich damit auseinandersetzen. Genau, und daraufhin haben wir natürlich ein gewisses Programm entwickelt. Veranstaltungen, eine Webseite machen wir und auch ein Festival, verschiedene Reihen um sozusagen dieses Thema mit unserem Auftrag der politischen Bildung zu verbinden.
Und ist das auch altersspezifisch? Also geht es um Kinder und Jugendliche oder auch um Erwachsene?
Das ist auch altersspezifisch. Also wie wir wissen, mittlerweile spielen ja auch die Erwachsenen sehr gerne. Die Durchschnittsspielerinnen und Spieler sind um die 36, glaube ich, aktuell. Es gibt viele, die auch im Rentenalter spielen. Also so gesehen ist es kein reines Jugendphänomen mehr. mitnichten. Aber wir haben natürlich Angebote, die sich an Jugendliche richten. Beispielsweise haben wir da das Games Camp. Das ist eine Art Freizeit-, Feriencamp für Jugendliche mit dem Aufhänger digitale Spiele, wo wir mit denen auch darüber sprechen, wie nutzen wir die Spiele. Aber es wird natürlich auch viel gespielt. Aber wir haben auch Angebote, die sich explizit an Eltern richten. Das ist zum Beispiel die Elternladen, eine sehr große Veranstaltungsreihe, die wir sehr zahlreich durchführen in ganz Deutschland, wo wir mit Eltern digitale Spiele ausprobieren, so eine kleine LAN-Party simulieren, sage ich mal, und dann mit denen darüber reflektieren, wie kann man mit dem Phänomen digitale Spiele in der Familie umgehen.
Da würde mich jetzt erstmal interessieren, wenn man das so hört, dann das klingt jetzt sozusagen sehr gesellschaftlich ausgerichtet, also auch total relevant, aber wenn man das so hört, dann denkt man, was hat das jetzt mit Politik zu tun?
Also grundsätzlich gibt es verschiedene Gründe, warum wir als Bundeszentrale für politische Bildung, die ja politische Bildung vorhält, uns auch mit dem Thema Spiele beschäftigen. Und zwar ist es ja einmal so, dass die digitale Spiele Gegenstand von breiten öffentlichen Diskursen sind. Also sie werden gesellschaftlich verhandelt. Wir kennen alle vor allem die negativ geprägten Debatten, wenn digitale Spiele verdächtigt werden, beispielsweise Gewalthandlungen zu befördern, nach Amokläufen und so weiter, immer besonders relevant. Und insofern ist das digitale Spiel ähnlich wie auch andere Themen, die gesellschaftlich verhandelt werden, eins, was auch uns angeht, denn wir beschäftigen uns mit eben diesen Themen, die öffentlich wirksam besprochen werden. Und auf der anderen Ebene ist das digitale Spiel für uns interessant, weil es ein Kanal sein kann für unsere politischen Bildungsinhalte. Also über das Spiel, über das Medium Spiel können wir, wie zum Beispiel auch im Film und so weiter, Inhalte thematisieren. Und insofern ist es aus verschiedenen Gründen für uns sehr, sehr interessant.
Ich würde gerade noch einmal zum ersten Punkt zurückspringen, bevor wir sozusagen das über das Spiel als Tool sprechen, das man verwenden kann oder als Zugang. Nämlich sozusagen über diesen Aspekt sozusagen als, ich versuche das einfach so nochmal wiederzugeben, wie ich das verstehe, und ihr mischt euch sonst irgendwie nochmal ein, dass es sozusagen bei politischer Bildung für euch auch darum geht, sozusagen gesellschaftliche Diskurse aufzugreifen. Das bedeutet eben nicht, dass man sagt, wir besprechen jetzt sozusagen Politik oder nehmen das Wort Politik als erstes in den Mund, sondern ihr greift sozusagen, so verstehe ich das sozusagen, also aktuelle Entwicklungen auf. Und das ist also, kann man sagen, dass es das Politikverständnis ist?
Ja, ich denke schon. Also Politik wurde, oder kann man ja sehr eng fassen, also dass es sozusagen nur um den Staat geht, wie wird gewählt, wie ist der Staat verfasst. Aber wir haben schon seit langer Zeit ein weiteres Politikverständnis, wo es auch um Gesellschaft geht, also um das gesellschaftliche Diskurse, wie wollen wir gemeinsam leben, wie wollen wir unser Zusammenleben gestalten. Und da ist natürlich das Thema Games sehr, sehr wichtig, weil Spiele einfach ein unglaublich weit verbreitetes Medium sind, das sehr viel und begeistert konsumiert und genutzt wird und auch Partizipationsmöglichkeiten in Teilen bietet und natürlich auch Gegenstand gesellschaftlicher Diskurse ist.
Ja, das finde ich sehr schön. Also da merke ich halt auch selber sozusagen, also wenn ich an unsere Grimme-Perspektive denke, dass wir uns da sozusagen sehr, 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 sehr nah eigentlich sind sozusagen, weil wir eben auch genau diesen Fokus auch für uns verstehen sozusagen. Also wir nennen unseren Arbeitsbereich Games und Gesellschaft und wir wollen sozusagen gesellschaftliche Potenziale, gesellschaftliche Entwicklung, Diskurse abzeichnen. Das finde ich eigentlich sehr schön, weil ich auch sozusagen mit dem Verständnis jetzt sozusagen gar nicht an den Begriff Politik zuerst gekommen bin. Sondern sozusagen, das muss man sozusagen vielleicht auch ein bisschen entwickeln, sozusagen diesen Begriff in dem Sinne ein bisschen offener zu verstehen. Ja, ihr habt schon angesprochen, dass ihr verschiedene Projekte auch im Zusammenhang mit Games gemacht habt und auch macht. Wenn wir sozusagen an diesen ersten Teil denken, über den wir gerade gesprochen haben, gesellschaftlich, also als das Spiele als gesellschaftliches Thema, als gesellschaftlichen Diskurs aufgreifen. Was habt ihr da so bisher gemacht? Was gibt's da?
Also ein Format, was da sicherlich eine ganz wichtige Rolle spielt und was Matthias auch gerade schon thematisiert hat als Veranstaltungsreihe, ist die Elternladen, die bei uns schon seit einigen Jahren sehr erfolgreich durchgeführt wird. Und die greift genau diesen gesellschaftlichen Diskurs auf, der auf verschiedenen Generationenebenen ausgeführt wird. Also wir beobachten, dass vor allem zwischen der jüngeren und der Elterngeneration Diskrepanzen bestehen im Umgang mit dem Medium und auch in der Bewertung des Mediums. Eltern oder auch pädagogisch Tätige sind oft verwundert darüber, worin die Faszination für Jugendliche und Kinder besteht, so viel zu spielen. Und Kinder und Jugendliche wiederum fühlen sich oft nicht ganz verstanden, wenn das Computerspielen pauschal als schlecht bewertet wird und als ja, unnötige, unnütze Freizeitgestaltung eingeschätzt wird. Und wir sehen an dieser Stelle einen großen Bedarf, den Diskurs zwischen den Generationen zu diesem Thema anzukurbeln und eine Brücke zu schlagen. Und genau das ist die Zielsetzung von der Elternladen. Also wir wollen Eltern, aber auch andere Erwachsene, Interessierte, vor allem beispielsweise auch pädagogisches Personal an das Medium heranführen, ihnen mal einen Kontakt dazu ermöglichen, auch eine Spielerfahrung, die wir ganz wichtig finden, um so auch das eigene medienpädagogische Handeln und das die Thematisierung vom Spielverhalten im Familienkontext, im schulischen Kontext, die Teilnehmenden dazu zu befähigen, das bewusster zu gestalten. Und ein anderes Angebot, was auch da eine große Rolle spielt, ist spielbar.de, wo Berichte und medienpädagogische Einschätzungen zu einzelnen Spielen vorgehalten werden, um Interessierten wie Eltern und pädagogisch Tätigen einen Hintergrund zu bieten, auf deren Basis sie Spiele einschätzen können und auch eine medienpädagogisches Urteil bilden können.
Was ich gerade so raushöre, da muss ich an einen Begriff denken, den du, Matthias, vorhin genannt hast, als es darum ging, sozusagen um den Auftrag der BPB. Da war auch von Partizipation die Rede. Also daran musste ich gerade denken, kann man das sagen, also dass da vielleicht eine Schwierigkeit ist für einige Eltern, wenn du sagst, das ist auch ein Generationending, sozusagen an diesem Diskurs teilzunehmen?
Sicherlich ist es schwierig, den Einstieg zu finden, und genau das wollen wir ermöglichen. Also wir erleben auf den Elternladenveranstaltungen ganz oft dann nach einer ersten Spielerfahrung beispielsweise einen Aha-Effekt und eine erste Verbindung mit dem Medium. Und das zeigt, diese Verbindung zu finden, ist gar nicht unbedingt das Schwierige, aber den Einstieg dazu zu finden vielleicht. Und genau das wollen wir ermöglichen, um dann sozusagen die Plattform zu bieten für eine weitere pädagogische Thematisierung in Familie oder Schule.
Genau, und spielbar.de ist auch ein bisschen als Begleitung zu verstehen. Also wir haben auch einen Ratgeberbereich bei uns und auch einen Gamer-Lexikon. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Viele Eltern sprechen gar nicht dieselbe Sprache wie ihre Kinder bezüglich Games. Das heißt, da besteht ein großer Gap. Sie wissen gar nicht, wie sich das richtig anfühlt und haben keine eigenen Spielerfahrungen. Viele, manche schon mittlerweile. Und genau das wollen wir denen mit der Veranstaltung ermöglichen und gleichzeitig dafür sorgen, dass wieder ein Diskursraum entsteht zwischen den Eltern und den Kindern.
Ja, sehr schön. Wie sind eure Erfahrungen? Funktioniert das?
Das funktioniert sehr gut auf der Veranstaltungsreihe Elternladen. Wir sind damals mit sehr wenigen Veranstaltungen gestartet. Irgendwie 10 im Jahr waren es, glaube ich, mittlerweile bei 35 und sind sozusagen an der Grenze unserer Kapazitäten angelangt. Die Nachfrage ist sehr, sehr hoch, und das liegt daran, dass viele, die bei uns waren auf der Elternladen, selber dann für ihre eigene Schule, weil sie vielleicht Lehrer sind, auch so eine Veranstaltung haben wollen. Das funktioniert deswegen so gut, weil wir immer das Theoretische mit einer Spielphase verbinden. Also es gibt immer genug Raum für Spiel. Wir spielen exemplarisch ein Call of Duty oder Counter-Strike, und je nach Zielgruppe der Kinder, der Kinder der Eltern, dann Minecraft. Und auf diese Weise lernen sie wirklich kennen, was ihre Kinder ungefähr so spielen, und können dann die Faszination sehr gut nachvollziehen. Und dadurch ergibt sich dann auch immer ein sehr gutes Gruppengespräch im Anschluss, wo die Eltern dann auch immer sich miteinander ein bisschen rückschließen können. Wie macht ihr das denn? Und stimmt das denn überhaupt, dass wenn mein Sohn sagt, dass er bei den anderen als spielen darf und ich das deswegen auch erlauben muss? Oder ist das nicht wahr? Und also so auf diese Weise kommt man halt ins Gespräch mit den anderen Eltern und kann dann das eigene Verhalten auch besser reflektieren. Und erlangt überhaupt erstmal die Möglichkeit oder erlangt diesen pädagogischen Raum wieder und entwickelt eine Strategie, wie man mit diesem Medium umgehen kann, um einerseits die Risiken zu begrenzen, aber auch die Potenziale zu nutzen.
Da muss ich gerade dran denken, da ganz großes Ding, sowohl bei Kindern und Jugendlichen, aber auch allgemein ist ja das Thema Fortnite. Mhm. Da haben ja auch einige Medien schon regelrechte moralische Panik ausgelöst darüber, ob das Spiel jetzt das nächste Ding ist, das Zombies aus den Kindern macht. Und habt ihr das eigentlich schon mal eingesetzt? Also ich kann mir vorstellen, dass das zumindest auch nachgefragt wird.
Ja, also die Eltern fragen seit ein paar Monaten ständig nach dem Spiel. Und die Einrichtungen, mit denen wir gemeinsam diese Veranstaltung durchführen, auch. Das ist so, wir können das Spiel leider auf der Elternladen nicht flächendeckend anbieten, weil es halt eine Online-Verbindung benötigt, um diesen Battle Royale-Modus zu spielen. Aber wir zeigen es immer in Videos und der Effekt, jemanden, also ein Kills kriegen, ist natürlich bei Counter-Strike und Call of Duty ähnlich. So gesehen wird es thematisiert, aber tatsächlich haben wir die Schwierigkeit, dass viele Schulen eben nicht die technische Ausstattung haben, um wirklich diesen Internetanschluss auch gaming-fähig anzubieten, weswegen wir das nicht direkt machen. Aber natürlich ist es ein großes Thema. Wir haben auch auf spielbar.de das Thema aufgegriffen und versuchen da auch eine gewisse Haltung, zu einer gewissen Haltung zu befähigen. Allerdings ist es tatsächlich eine weiterhin große Herausforderung, dieses Spiel, auch weil es in der USK-Einstufung sehr, sehr lange Zeit sehr unklar war, beziehungsweise es gibt eine gewisse Klarheit, aber die ist nicht kommunizierbar, weil sie niemand so recht versteht. Und das ist sicherlich ein großes Manko,
ja. Ja, genau, weil der Battle Royale-Modus sozusagen unabhängig von der physischen, getesteten, von der USK-bewerteten Version erschienen ist. Genau. Und ich weiß nicht, gibt es da eine IARC-Bewertung dazu?
Jein, das ist halt auch das Kuriose. Also Rettet die Welt ist ja damals mit 12 gelabelt worden. Damals gab es den Battle Royale-Modus noch gar nicht. Dann kam der Battle Royale-Modus raus. Ist ein anderes Spiel. Die Gründe, weswegen das andere eine 12 bekommen hat, greifen da eigentlich nicht mehr, weil man eben nicht mehr kooperiert hauptsächlich, sondern vor allem am Ende der Letzte gewinnt und müsste streng genommen eher eine 16 sein. Und dann gab es verschiedene Online-Stores, die das ja anbieten, weil es ja sehr stark Cross-Plattform ist. Und dann gab es dann den einen Store, der hat eine 16 gelabelt mit IARC und der andere hat halt dann eine Eigeneinschätzung von 14 gegeben und andere haben halt auf die USK-Bewertung hingewiesen, die ja 12 war, aber sich auf eine andere Version bezog. Also da gab es sehr viel, was im Argen lag und die Verunsicherung war natürlich sehr, sehr groß. Insbesondere, da dieses Spiel ja unfassbar beliebt ist in der Grundschule schon und eigentlich die Kinder, die das spielen, zu einem großen Prozentsatz viel zu jung sind für dieses Spiel. Also ich höre das auch von den Veranstaltungen, dass auch 9-Jährige, also in der 3. Klasse ist das auch der Renner und für die ist das definitiv nicht geeignet, zumindest nicht laut den aktuellen USK-Kriterien und das ist natürlich eine große pädagogische Herausforderung, ja.
Und was ich auch rausgehört habe, so, dass auch sozusagen die schnelle Entwicklung, also wie schnell halt neue Spiele rauskommen, die dann innerhalb kürzester Zeit so groß werden wie Fortnite, ist das auch schwierig für euch sozusagen, das in der Zeit gleich abzubilden?
Es kommt halt auf das Medium an, ne? Also auf spielbar.de ist das kein Problem. Da können wir dann einfach eine Spielrezension zu machen und das dann besprechen. Das können wir zeitnah machen. Bei der Elternladen hängen halt viel mehr Sachen dahinter. Ne? Da muss man natürlich Technik haben, die dafür geeignet ist. Und viele Spiele brauchen halt die Online-Anbindung, weswegen wir die nicht so richtig adaptieren können. Aber wir greifen es, wie gesagt, über Videos auf, sodass wir das auf jeden Fall auch thematisieren können. Wir haben ein deutschlandweit aktives Netzwerk an medienpädagogischen Fachkräften aufgebaut, die auch sehr stark am Puls der Zeit sind und die Inhalte auch kennen und darauf entsprechend auch reagieren können.
Ja, sehr schön. Ihr habt mir vorhin erzählt, also um jetzt sozusagen mal diesen Projektbereich abzuschließen und nochmal auf was anderes einzugehen, dass ihr zum Beispiel auch schon Game Jams gemacht habt. Matthias, vielleicht magst du mal kurz erzählen, was das überhaupt ist und was ihr da macht.
Also ein Game Jam ist ein Entwickler-Workshop oder Marathon, könnte man es auch nennen, wo ungefähr 50 Entwickelnde sich bei uns vernetzen, gemeinsam an einen Ort kommen und dann ein Wochenende Zeit haben, um ein Spiel zu entwickeln. Wir haben dieses Format natürlich adaptiert, das ist ein relativ weit verbreitetes Format in der Entwicklerszene und haben halt gesagt, okay, wir würden gerne politische Bildung mit digitalen Spielen auch als Medium, sozusagen als Instrument auch mal ausprobieren und damit experimentieren. Und das ist für uns natürlich eine gute Möglichkeit, um einfach mal von Null an in der Konzeption auch mitzuwirken. Und dann haben wir 2016, glaube ich, den ersten Game Jam veranstaltet und haben dort ein sehr klassisches Thema der politischen Bildung eigentlich vorgegeben. Das war damals Flucht und Vertreibung. Und also ein sehr wichtiges, schweres Thema haben wir vorgegeben. Ich hatte da auch zuerst auch Sorge, ob das gut ankommen würde, ob das nicht ein bisschen inkompatibel ist mit Games. aber gar nicht. Also es hat sich gezeigt, dass dieses sehr konkrete und anspruchsvolle Thema sehr dankbar aufgenommen wird von der Entwickler-Community, weil es etwas ist, woran man sich sehr gut abarbeiten kann. Man hat ja direkt eine Vision im Kopf, worum es geht und kann sich dann darüber informieren und dann dazu etwas entwickeln. Und wir hatten das kombiniert mit einem Barcamp. Das ist eine offene Themenkonferenz, wo vor Ort die einzelnen Workshops ad hoc vorgeschlagen werden und jeder mitmachen soll. Und da haben wir dann über politische Hintergrundthemen diskutiert, aber auch über handwerkliche Fragen, über Engines und wie kann man sowas didaktisch reduzieren auf ein Spiel und solche Fragen. Und dann ging es am Tag zwei mit der, dann haben sich die Teams am Tag zwei schon gefunden gehabt und haben dann gemeinsam die Spiele entwickelt. Da kamen tolle Sachen bei raus, war wirklich eine sehr erfolgreiche Veranstaltung. Unter anderem kam Moderate Cuttlefish bei raus. Das ist ein Spiel über Hate Speech und Meinungsfreiheit. Da geht es darum, man ist sozusagen der Social Media Manager einer Plattform, ähnlich wie Twitter. Und es gibt immer ein Nachrichtenereignis, was das Thema Flucht und Vertreibung berührt. Und da geht es dann zu die Kommentare. Und man hat die Aufgabe, die Grenzen auszuloten zwischen Meinungsfreiheit. Also darf man das sagen? Darf man diese Meinung äußern? Oder ist das schon Hate Speech? So, und das widerspricht sozusagen den Kriterien der Plattform. Und entsprechend, wie man sich entscheidet, strömen halt Leute auf die Plattform oder verlassen sie. Und strömen auch verschiedene Leute auf die Plattform oder verlassen sie. Sodass man nachher sich richtig eine Community gebildet hat. Ja, und das war ein toller Erfolg. Die Deutsche Welle Akademie, die ist auf das Spiel aufmerksam geworden und hat das dann auch eingesetzt bei einer Veranstaltungsreihe. Speak Up hieß die Veranstaltungsreihe, da ging es auch um Meinungsfreiheit. Also so gesehen haben wir da schon eine gewisse Erfahrung mit dem Einsatz sozusagen als Instrument der politischen Bildung von digitalen Spielen gesammelt.
Ja, gerade nochmal zum Spiel. Also das klingt tatsächlich ja ganz spannend. Es gibt natürlich immer mal wieder solche Art Spiele, die sich um Fake News drehen oder auch um Social Media Steuerung und weil das ja sozusagen auch immer relevantere Themen sind sozusagen und auch immer wieder größere Wellen geschlagen haben. Und mich würde es interessieren, also habt ihr da sozusagen, also gibt es da sozusagen in diesem Spiel so Wahrheiten, dass im Spiel gelabelt ist, was jetzt Hate Speech sein soll? Gibt es da sozusagen eine interne Definition des Spiels sozusagen? Also man soll das ja dann bewerten, so habe ich es verstanden. Das Spiel weiß dann aber, also das sehe ich genauso oder das sehe ich nicht so wie du?
Ja, also das Spiel, das arbeitet mit zwei Dimensionen. Einmal der Dimension der Schärfe der Argumentation, also der Aggressivität in der Formulierung. Man kann ja Dinge nett formulieren, die aber trotzdem bissig sind oder halt auch unflätig, sag ich mal. Und die zweite Dimension ist halt, ist eher im linken Meinungsspektrum verortet oder eher im rechten Meinungsspektrum. Und da sieht man ja schon eine große Herausforderung, mit der wir uns auch intensiv auseinandergesetzt haben. Wenn man ein Spiel entwickelt, dann definiert man ja die Regeln dieses Spiels. Und das heißt, dass man damit eigentlich schon die Spielweise, wie man da erfolgreich durchkommt, das Spiel, schon etwas vorzeichnet. Und das kollidiert halt mit unserem Auftrag. Denn wir sind ja, also unser Auftrag ist ja, wie ich sagte, dass wir zur eigenen Meinungsbildung befähigen sollen. Und dazu gibt es auch ganz klare Kriterien, die allgemein anerkannt sind in der politischen Bildung. Und eins dieser Kriterien ist das Kontroversitätsgebot, das heißt, etwas, was kontrovers ist, muss auch kontrovers abgebildet werden. Und deswegen wäre es jetzt unzulässig zu sagen, okay, wenn du die linke Meinung tolerierst und die rechte sperrst, dann gewinnst du das Spiel, weil wir finden die Linke gut, zum Beispiel. Ne? Also das ginge zum Beispiel nicht. Stattdessen müssen diese Sachen ausgewogen sein. Das heißt, es müssen beide Wege im Spiel existieren und die existieren auch beide. Und es existiert auch der dritte Weg, dass man sozusagen die unabhängig von dem Meinungsspektrum sozusagen zensiert. Das ist ja genau das Thema. Und aber dennoch ist das genau die Konflikte und Spannungsfelder, die sehr schwierig sind, wenn man mit Spielen politische Bildung machen möchte. Denn es ist ja nicht unsere Aufgabe, eine Meinung vorzugeben, sondern eher Informationen an die Hand zu geben und dann darf man sich eine eigene Meinung bilden, also auf Spiel übertragen. Man macht ein Setting, aber was darin passiert und welche Lernprozesse da stattfinden, darf man eben nicht so biased sozusagen vordefinieren.
Das heißt, wenn wir jetzt sozusagen nochmal, Eva, ich schaue auch zu dir, zu den Erziehungswissenschaften, war das richtig? Mhm. Wenn ich daran denke, an Erziehungswissenschaften, Bildungswissenschaften, haben wir ja auch Begrifflichkeiten wie zum Beispiel Kompetenz. Der Kompetenzbegriff, da muss ich hier denken, dass sozusagen eher Kompetenzen geschult werden sollen, als dass man Inhalte vorgibt, um die es sozusagen. Kann man das so sagen oder?
Ich glaube, man kann natürlich ein Spiel einsetzen in der Bildungsarbeit, in der politischen Bildungsarbeit, um bestimmte Inhalte aufzugreifen beispielsweise und zu thematisieren. Inwiefern du, und das machst du jetzt mit der Ansprache des Kompetenzbegriffs, im Vorfeld klar definieren kann, was der Effekt sein soll, ist, glaube ich, sehr, sehr schwer. Denn man hat in der Bildung generell und wir in der politischen Bildung erst recht das Problem, dass es wahnsinnig schwierig ist, zu messen, zu analysieren, was für Lernprozesse stattgefunden haben und was für ein Lernfortschritt letztlich erreicht werden konnte. Und das ist in Bezug auf diese Spiele natürlich auch unser ganz großes Problem. Also wir können sicherlich Zielsetzungen formulieren, wenn wir entsprechende Spiele einsetzen, als didaktisches Mittel beispielsweise oder als Methode. Aber wir können uns nur schwer darüber sicher sein, inwiefern diese Zielsetzungen dann auch auf diesem Wege tatsächlich erreicht werden können. Also wir arbeiten mit Bildungszielen, die hat Matthias ja schon super zusammengefasst. Und Computerspiele können für uns ein Medium sein, das wir in der politischen Bildungsarbeit einsetzen, würde ich sagen. Und ja, es analog behandeln, wie beispielsweise den Film oder das Buch, also es als Kanal sehen, mit dessen Hilfe wir bestimmte Menschen beziehungsweise Personengruppen ansprechen.
Da würde mich interessieren, also jetzt fernab sozusagen von euren medienpädagogischen Angeboten, mehr sozusagen in diesem Bereich politische Bildung mitspielen sozusagen als Tool sozusagen, um entweder andere, also Ziele zu erreichen, Kompetenzen zu vermitteln oder auch Beschäftigung mit Inhalten anzuregen. Habt ihr da schon mal oder anders angefangen, so ein Spiel, was jetzt beim Game Jam entsteht, das bildet vielleicht jetzt gar nicht unbedingt so sehr ab, was so an der Bandbreite von kommerziellen Spielen existiert. Habt ihr denn schon mal mit so einem, einem kommerziellen Spiel, so quasi aus dem Ladenregal, du hast vorhin schon in dem anderen Thema erzählt, da die Eltern sehen mal Call of Duty oder spielen mal ein bisschen Minecraft. Und habt ihr sozusagen in diesem Bereich auch schon mal solche kommerziellen Spiele verwendet?
Also wir verwenden kommerzielle Spiele ja im Rahmen unserer Elternladen, aber wir tun das nicht mit der Zielsetzung, einen bestimmten Inhalt der politischen Bildung aufzubereiten oder zu thematisieren, sondern wir setzen die Spiele in der Elternladen vor dem Hintergrund der Zielsetzung ein, erstmal so einen Aha-Moment überhaupt zu erzeugen, also in Kontakt zu kommen mit den Spielen. Spiele einzusetzen, um über deren Inhalte politische Bildung zu betreiben, gibt es bei uns aktuell nicht, außerhalb der Spiele, die halt im Game Jam entwickelt wurden. Und ich denke, man muss auch da unwahrscheinlich scharf vorher reflektieren, inwiefern dieser Einsatz gewinnbringend sein kann und unter welchen pädagogischen Settings vor allem er gewinnbringend sein kann. Denn es gibt natürlich Beispiele, also es gibt zum Beispiel schöne Beispiele, wie man Minecraft, also ein klassisches kommerzielles Spiel, zu pädagogischen Zwecken benutzen kann und sicherlich auch mit dem Zweck der politischen Bildung nutzen kann, wenn es zum Beispiel darum geht, Gesellschaften zu bauen oder Städte zu entwerfen und sich in diesem Zusammenhang auch zu überlegen, wie das Zusammenleben aussehen soll, welche Regeln, welche Werte man so festlegt für diese entworfene Gesellschaft. Und jetzt habe ich den Faden verloren, bevor ich angefangen. Also es gibt auf jeden Fall Beispiele dafür, wie man die einsetzen kann. Ich bin aber der Meinung, man muss das vorher sehr, sehr gut pädagogisch reflektieren und ein Konzept dazu entwickeln, wie man das gut didaktisch aufziehen kann. Denn wir haben ja bestimmte Zielsetzungen, die wir verfolgen, also wie Inhalte vermitteln, demokratische Bewusstseinsbildung stärken und zur Partizipation anregen. Und da kann man schwerlich voraussetzen, dass die einzelnen Titel da ein Selbstläufer sind, wenn es um die Erreichung dieser Zielsetzungen geht.
Kann man dann ein Stück weit sagen, also so ein kommerzielles Spiel, ihr habt ja keinen Einfluss darauf, wie das gestaltet ist sozusagen, dass das so ein bisschen deshalb auch schwierig ist sozusagen, weil da sind jede Menge Dinge drin, die, also vielleicht kann man einige davon gebrauchen, einige kann man auch nicht oder sind im Wege sozusagen. Also ist das vielleicht auch eine Hürde bei kommerziellen Spielen? Was würdet ihr sagen, Matthias?
Natürlich, also die Spiele sind natürlich unter kommerziellen Gesichtspunkten gestaltet worden. Das ist völlig klar. Deswegen eignen sie sich nicht per se zur politischen Bildung. Was man natürlich in Erwägung ziehen kann, ist, dass man kommerzielle Spiele, die sehr erfolgreich sind, nimmt, um da einen Diskurs anzustoßen damit. Also entweder über das Spiel oder etwas, was im Spiel vorkommt. Aber das hängt natürlich ganz stark von dem speziellen Spiel ab. Deswegen kann man das jetzt so über das Medium hinweg nicht beantworten. Das Medium ist ja sehr heterogen und sehr vielfältig. Und genauso vielfältig, denke ich, sind auch die pädagogischen Möglichkeiten, die man da hätte.
Was sind denn, also sofern ihr sozusagen Ideen dazu habt, aber was könnten denn so Aspekte sein, wo ihr sagt, ah, das ist ein Aspekt oder eine Eigenschaft von dem Spiel, die mir hilft, wo ich sage, ah, das könnte sich eignen. Also gibt's da was, wo ihr sagt, wenn ein Spiel so und so ist oder wenn es das und das hat, ist es für mich, also könnte, hat Potenziale sozusagen für den Bildungskontext eingesetzt zu werden?
Was mir dazu ganz spontan jetzt als erstes einfällt, ist natürlich erstmal, dass es eine gewisse Hintergrundgeschichte gibt. Also es ist jetzt was anderes, ob ich Tetris spiele oder ob ich ein Spiel spiele, das beispielsweise mit einem bestimmten Auftrag verbunden ist, wo ich zum Beispiel als spielende Person einen Charakter steuere, der sich durch eine Welt bewegt. Das ist sicherlich sehr hilfreich, wenn es eine virtuelle Gesellschaft gibt, die nach bestimmten Regeln funktioniert, die einen bestimmten Aufbau und eine bestimmte Struktur hat. Also sozusagen aus diesem Gedanken heraus an sich schon politisch ist. Und dann, denke ich, kommt es darauf an, dass ja auch das Handeln des Akteurs, der sich durch diese Welt bewegt, irgendwie in Kontakt kommt mit Entscheidungsprozessen beispielsweise, die sich dann wiederum auf die Gestaltung dieser Gesellschaft auswirken können. Das wären, glaube ich, so grobe Rahmenbedingungen, die grundsätzlich dazu führen können, ein bestimmtes politisches Lernpotenzial zu enthalten. Inwiefern dann aber auch tatsächlich ein politisches Lernen stattfindet, ist, glaube ich, die große offene Frage. Und die noch größere offene Frage ist es, glaube ich, dann, inwiefern, selbst wenn politisches Lernen stattfindet, diese Erfahrung in der virtuellen Welt auch in die reale Welt übertragbar ist. Also selbst wenn ich mich da mit bestimmten politischen Inhalten auseinandersetze oder beispielsweise partizipativ im Spiel bin und Gesellschaft gestalte, ist die Frage, mache ich das dann auch in der realen Welt? Also fange ich dann auch an, in meinem Viertel oder in meinem Bundesland, wo auch immer, oder auch im Kleinen, in der Familie, in der Schule, politisch tätig zu werden.
Ja, also Transfereffekte sozusagen von dem medial Erlebten sozusagen irgendwie in die Lebensrealität der Person.
Genau, also ich glaube, das sind immer die großen Fragen, die man da mitdenken muss. Also erstens, wird politisches Lernen überhaupt möglich? Und zweitens, wie ist es dann mit dem Transfer? Ne? Können wir es uns denn dann auch wirklich als politische Bildung gut nutzbar machen?
Das heißt also, zumindest jetzt nach deinem oder eurem Kenntnisstand, gibt es da jetzt noch keine größeren Studien oder sowas, die sowas schon abbilden, die sagen, es gibt diese Transfereffekte oder nicht. Fehlt das bisher sozusagen? Kann man das sagen?
Also mir fällt jetzt schwer, eine konkrete Studie zu nennen, aber es gibt ja einen Fachdiskurs um diese Frage und ich denke, da wird schon klar, dass je weiter sich der Inhalt des Spieles von der Erfahrungswelt der realweltlichen, je weiter das von der entfernt ist, desto schwieriger wird dieser Transfer. Also wenn ich jetzt was in einer Fantasy-Welt lerne, vielleicht die auch abstrahiert oder verfremdet ist, dann muss das nicht auch, dann wird es natürlich schwieriger, das sozusagen zu übertragen auf die Realwelt, als wenn ich jetzt einen meinetwegen ein zeitgeschichtliches Spiel habe, wo ein reales Setting nachempfunden wurde. so gesehen gibt es da sicherlich Settings, die besser und die schlechter geeignet sind als andere.
Und also wir haben jetzt ja, du hast ja auch gerade angesprochen, dieses inhaltliche Framing, dass es sozusagen irgendwie einen Hintergrund gibt, eine Art, eine Geschichte oder eine Welt, in die das eingebettet ist. Das kann sozusagen helfen, wenn das eben schon ein gewisses Potenzial birgt. Auf der anderen Seite habt ihr erzählt, Minecraft ist eigentlich auch ganz interessantes Tool gewesen und das ist ja komplett anders, das bietet ja eigentlich überhaupt keinen Hintergrund.
Mhm. Genau, das ist das Spiel an sich, was keinen Hintergrund bildet. Also es ist wie ein offener Sandkasten. Ich kann machen, was ich will. Ich kann mich durch die Welt bewegen und die nach meinem Belieben erkunden und auch gestalten. Das Setting würde dann sozusagen von außen kommuniziert werden. Also es könnte ein pädagogisches Setting sein, was eine konkrete Aufgabe ist oder eine Projektarbeit, die dann bestimmte Zielsetzungen vorgibt, nach deren Kriterien das Spiel gespielt wird. Also das, denke ich, wird auch schon an ja, schönen Beispielen genutzt. Das wird gemacht, aber die Frage ist ja auch, so verstehe ich die Frage zumindest, inwiefern auch Computerspiele unabhängig von einem entsprechenden pädagogischen Setting politisches Lernen ermöglichen können. Also, dass ich mich des Mediums bedienen kann, ist natürlich klar, aber ich kann mich natürlich auch immer nochmal darauf konzentrieren, inwiefern ein Titel, der so im Handel erhältlich ist oder der so gespielt werden kann, von sich aus schon Lernräume eröffnet. Und ich glaube, die Frage muss immer auf der Grundlage einer ganz ausführlichen Analyse der einzelnen Räume, die in einem konkreten Titel enthalten sind, beantwortet werden.
Würdet ihr sagen, dass, also um noch auf, konkret auf Minecraft zu sprechen zu kommen, weil du sagst Sandkasten, es ist sehr sozusagen sehr offen gestaltet, macht sozusagen von sich aus relativ wenig Vorgaben, was ja auch Großteil des Spielprinzips ohnehin ausmacht. Man kann sich so aussuchen, was ist so mein Ding? Interessiere ich mich fürs Bauen oder interessiere ich mich für was anderes? Ne? Spiele ich es eher alleine oder in einer größeren Gruppe und so weiter? Also meine Frage wäre, also ist das, kann das ein Vorteil sein, dieser Art von Offenheit für die Arbeit, wenn man sozusagen das, also in den, so einem Offenspiel so eine Art formbare Masse vor sich hat für die politische Bildung oder politisches Lernen?
Sicherlich ist das eher ein Vorteil, würde ich sagen, als wenn ein konkreter Weg vorgezeichnet ist. Oder man kann den Vorteil sozusagen gut nutzbar machen, denke ich, für die politische Bildung, weil es eben genau unserem Auftrag in die Karten spielt. Ne? Also kontrovers zu sein, auch nicht zu überwältigen, auch ein wichtiges Gebot für unsere Arbeit. Also nicht eine Meinung als Basis vorab zu vorauszusetzen und eben ein eigenes Erkunden, eine eigene Meinung zu ermöglichen. Also es ist einfach für eine pädagogische Gestaltung natürlich eine schöne Voraussetzung, auch für das politische Lernen. Aber auch da, glaube ich, gibt es keine pauschale Einschätzung, weil man sich immer den einzelnen Titel an sich anschauen muss. Aber bei Minecraft beispielsweise kann man den gut umsetzen.
Ja, einerseits ist es natürlich so, dass das quasi eine relativ neutrale Plattform existiert mit Minecraft, auf der man vieles stattfinden lassen kann. Andererseits muss man natürlich auch erstmal diese Inhalte dann da reinbringen. Das heißt, man muss natürlich auch dann das erstmal didaktisieren, man muss ein Ziel haben, auf das man hindidaktisiert sozusagen. Und das ist natürlich schon ein sehr hoher Aufwand. Also es gibt ja Projekte, die versuchen mit Minecraft auch politische Bildung oder zumindest protopolitische Bildung zu machen, die dann auf diesen Baucharakter sehr stark abheben, wo dann wir bauen unsere Stadt der Zukunft oder sowas das Ziel ist. Das funktioniert sicherlich ganz gut. Allerdings ist es auch sehr voraussetzungsreich vor Ort. Also wenn man dann sozusagen in den Mühen der Ebenen ist und dann muss erstmal die ganze Technik angeschafft werden, dann muss das Ganze vorbereitet werden, man muss eine Map gestalten dafür. Also ich kenne auch Fachkräfte, die das auch tatsächlich machen und begeistert dabei sind. Das stimmt, aber man muss natürlich immer wieder abwägen, ist das jetzt das richtige Medium und die richtige Methode, um dieses konkrete Lernziel zu erreichen? Und das hängt tatsächlich einfach vom Lernziel ab, das kann man so pauschal eben nicht beurteilen.
Und habt ihr so in dem, was ihr bisher für Erfahrungen gesammelt habt, festgestellt, gibt es bestimmte sozusagen, sag ich mal, Lernziele oder Kompetenzbereiche, wenn man das in den Begriff nochmal einwerfen möchte, wo sich Spiele besonders gut eignen, wo man sagt, okay, das ist ein Bereich, da funktionieren Spiele irgendwie besonders gut. Gibt es sowas?
Ja, aber das ist, fällt leider nicht in unseren Auftrag rein. Und zwar ein Spiel, was ich gerne in diesem Kontext nenne, ist Kerbal Space Program. Da ist es ja so, dass ein richtiges Weltraumprogramm simuliert wird. Und das ist ja in Kooperation mit der NASA entstanden. Das heißt, das basiert auf wissenschaftlichen Fakten. Und man lernt wirklich, eine Mondrakete zu konstruieren, die richtig in die Luft zu schießen, die zu steuern und sich im Weltraum zu orientieren und zu navigieren. Das ist natürlich fantastisch. Das ist ohne Spiele so nicht möglich für Normalsterbliche. Und das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Da kann man unglaublich viel bei lernen. Das ist allerdings ein naturwissenschaftliches Feld. Also das ist ja nicht die politische Bildung. Und da ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Krux. Naturwissenschaften kann man gut simulieren, Politik oder politische Bildung eher nicht so richtig. Also da geht es ja eher um Werte und Normen und Meinungspluralismus. Und das ist auf seine Weise irgendwie viel komplexer und eben nicht so nach harten naturwissenschaftlichen Gesetzen abbildbar. Weswegen Spiele, die ja auch auf Nullen und Einsen letztendlich basieren, eher mit naturwissenschaftlichen Disziplinen harmonieren.
Das wäre aber tatsächlich eine spannende Untersuchung, die man mal erlernen könnte, zu schauen, inwiefern werden Aspekte, die uns in der politischen Bildung wichtig sind, Lernziele, die uns in der politischen Bildung wichtig sind, über Spiele irgendwie ansatzweise bedient. Und es gibt natürlich viel Forschung zum Lernen über digitale Spiele, auch zum informellen Lernen beispielsweise über digitale Spiele. Aber runtergebrochen auf politische Bildung gibt es das eben noch nicht. Und das, denke ich, könnte für unsere Arbeit nochmal ein spannender Ansatz sein.
Es gibt ja durchaus einige Spiele, gerade so im Strategiebereich, die so den Anspruch haben, die machen Wirtschaftssimulation und Politiksimulation und so weiter und versuchen irgendwie Gesellschaften so als Aspekt mit abzubilden. Habt ihr damit Erfahrung? Also ich meine, es gibt ja zumindest in dem Sinne den Versuch sozusagen auch, so wie man Physik simuliert, auch gesellschaftliche Prozesse zu simulieren. Habt ihr euch sowas mal angeschaut?
Ja, also ich persönlich habe eine sehr lange Gamer-Vita. Und eins davon ist Age of Empires, was ich sehr viel gespielt habe. Und das ist ja auch so, da baut man ja theoretisch auch eine Gesellschaft auf. Ne? Der erste Teil beginnt ja in der Altsteinzeit und man fängt sozusagen mit dem Stamm an und baut sich dann später ja, im übertragenen Sinne eher oder über die Kampagne ein Reich auf. Aber was für eine Gesellschaft ist denn das, in der wir da agieren? Diese Spiele verfolgen ja einen gewissen Unterhaltungszweck und sind sehr genregetrieben. Und in dem Fall bedeutet das eben, dass man als alleiniger Herrscher über alles entscheidet. Man entscheidet sogar, ob der Holzfäller jetzt noch weiter Holz hacken soll oder ob er doch noch jetzt das Wildschwein jagen soll. Und das ist ja ein Gesellschaftsentwurf, der überhaupt nicht existiert. Also selbst in den autoritärsten Gesellschaften existiert ja das nicht, dass der Anführer sagt, was der hinterletzte Arbeiter in der letzten Reihe gerade jetzt in dem Moment machen soll. Also dieses Autoritäre in diesem Strategiekonzept, das harmoniert natürlich überhaupt gar nicht mit der politischen Bildung und unseren Zielen. Das ist ja genau das, was eigentlich politische Bildung nicht ausmachen sollte. Also wir versuchen ja zur Partizipation zu befähigen. Es gibt einen Meinungswettstreit und Pluralismus und es soll eine Meinungsbildung stattfinden, sozusagen beim Individuum, damit es sich selber und seine politischen Wünsche und Bedürfnisse auch partizipativ mitverfolgen kann. Und es gibt halt relativ wenig Spiele, die das mit abbilden. Es gibt natürlich Strategiespiele, die auch ein bisschen mehr das Individuum ermächtigen, also das theoretische Individuum dieser einzelnen Einheiten. Also bei Stronghold ist das zum Beispiel so. Da kommen die Bewohner, wenn es ihnen gut geht, strömen Bewohner ins Reich und wenn es ihnen schlecht geht und zu wenig zu essen, dann hauen die einfach ab. Und man kann ihnen auch nicht sagen, geh jetzt dahin oder geh da nicht hin, sowas machen die schon selber. Es sei denn, sie stehen in der Armee unter Lohn und Sold. Also da wird das dann schon wieder ein bisschen eher abgebildet, aber das ist auch in dieser großen, bekannten Reihe, die immer wieder genannt wird, die aus Deutschland kommt, Anno, ist das ja auch so, dass im Grunde der Spieler oder die Spielerin alles entscheidet und das eben kein Gesellschaftsentwurf ist, den wir irgendwie favorisieren.
Mhm. Und könnte das vielleicht trotzdem einen Gesprächsanlass bieten. Also das ist das, woran ich denke, wenn man sagt, sowas hat, wo man sagt, das ist eigentlich irgendwie ist es ein Negativbeispiel oder etwas, was nicht funktioniert oder dass man halt versucht sozusagen das zu verdeutlichen, indem man sagt, okay, man spielt etwas, das eigentlich nicht geht oder das ein Negativbeispiel ist und dann reflektiert man darüber, warum das vielleicht nicht geht oder was da die Probleme sind.
Ja, das wäre sicherlich möglich. Ne? Also das, glaube ich, ist auch eher ein Potenzial digitaler, kommerzieller Spiele, sozusagen als Instrument der politischen Bildung direkt verwertet zu werden und sozusagen einfach nur spiel mal und dann wirst du was bei lernen. Das, glaube ich, so funktioniert das nicht. Aber man kann es natürlich als Gesprächsanlass nehmen, man kann das Interesse daran aufgreifen und daraus was anderes machen. Das geht natürlich schon.
Und nochmal zurück. Wenn man jetzt darüber nachdenkt, wir hatten ja schon so ein bisschen gesammelt an Kriterien, die vielleicht so ein Hinweis sein können. Also wir hatten eben entweder etwas, das schon ein interessantes Thema bietet oder sozusagen die unbeschriebene Seite, die vielleicht formbar ist, aber dafür eben viel Arbeit braucht sozusagen. Wenn wir da nochmal drüber nachdenken, da nochmal kurz zu dem Gedanken nochmal zurückkehren, in diesem Sinne, was würde jetzt vielleicht sozusagen so eines dieser Strategiespiele, die du genannt hast, also welches wäre sozusagen, oder was für Eigenschaften müsste das mitbringen, damit das irgendwie ein bisschen, wo man sagt, okay, wenn das so ist, dann fällt es mir leichter, das zu verwenden oder vielleicht auch andersrum, also dass es bestimmte Hindernisse gibt, wo man sagt, die können wir einfach schwer überwinden, dann geht das mit dem Spiel nicht.
Also ich weiß gar nicht, ob man so das eine Rezept für ein Spiel formulieren kann, was dann wunderbar für politische Bildung geeignet ist. Ich glaube, es kommt eher jetzt in Bezug auf die kommerziellen Spiele darauf an, inwiefern kann man mit Spielenden, die diese Spiele eh schon spielen, dann im pädagogischen Kontext nochmal Gesprächsräume öffnen, um das irgendwie anschlussfähig machen für Erkenntnisse, die sich auf politische oder gesellschaftliche Ebene beziehen. So ein Spiel zu entwerfen, was das politische Lernspiel ist, ist, glaube ich, schwierig. Auch einfach, weil natürlich alle Spielenden die Spiele mit einem unterschiedlichen Fokus spielen und auch alle Spielerfahrungen, die sie so sammeln, natürlich vor dem Hintergrund ihrer bisherigen Sozialisation insgesamt sammeln, auch in Bezug auf ihre politische bisherige Sozialisation. Und insofern würde ich mich sehr schwer tun, damit so ein allgemeines Rezept zu formulieren. Was nicht bedeutet, dass man nicht immer in Austausch treten kann über Spielinhalte. Und dazu würde ich auch alle Pädagoginnen und Pädagogen einladen, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, die gerne spielen, einfach mal auch nochmal von außen vielleicht eine andere Folie aufzumachen, vor deren Hintergrund man Spielinhalte reflektieren kann. Und vielleicht kann das ein Ansatz sein, um dann nochmal dazu anzuregen, das Spielgeschehen auf einer anderen Art und Weise wahrzunehmen.
Genau, also ich glaube, dass didaktische Ansätze der politischen Bildung so vielfältig sind, dass man das nicht auf ein einziges Konzept oder Rezeptbuch reduzieren kann. Ich glaube hingegen, dass die Anforderung oder eher die Muss-Anforderung an so ein Spiel, das in pädagogischen Kontext, in welchem auch immer, eingesetzt werden will oder soll, dass die überraschend profan sind, diese Anforderungen. Und zwar, die sind eigentlich gar nicht inhaltlicher Natur. Die sind eher, die Frage, was für Barrieren, was für Hürden legt dieses Spiel den Fachkräften in den Weg, um es einzusetzen. Also zum Beispiel, muss ich es kaufen? Braucht es Internetanbindung? Braucht es leistungsfähige Gaming-Rechner? Wie lange brauche ich, um mich in dieses Spiel einzuarbeiten, wenn ich keine Ahnung davon dieses Spiel habe? Denn in einer Klasse werden vielleicht 50% dieses spezielle Spiel spielen, aber die anderen halt nicht. Und ich kann nicht stundenlang damit verbringen, denen das erst klar zu machen, worum es da geht. Also es sind eher so Metafaktoren, die dafür sorgen, dass digitale Spiele aktuell nicht so richtig eingesetzt werden, wie schon so rausklingt. Ne? Also die technische Ausstattung an den Schulen ist sehr schlecht. Und wenn sie gut ist, dann ist oft so das Know-how vor Ort nicht unbedingt da, um das auch tatsächlich auf diese Weise zu nutzen. Klar, man spielt ja auch normalerweise nicht in der Schule. Und dann kann es auch schon mal an solchen Sachen hängen, wie der Port ist nicht geforwardet im Router. Also solche Dinge können schon mal dazu führen, dass einfach eine Fachkraft vor Ort scheitert. Und dann entstehen Frustrationsmomente und dann wird halt das Projekt auf diese Weise nicht weiterverfolgt. Ein weiterer Faktor ist, dass die Entwicklungszyklen von Spielen ja sehr, sehr lang sind. Das heißt, Spiele sind sehr aufwendig zu programmieren. Man könnte jetzt auch sagen, wir machen unser Wunschspiel und programmieren das selber. Aber weil eben die Entwicklungszyklen so lange sind und die Aufwände so hoch, lohnt es sich kaum für spezielle Anforderungen und Themen ein ganz konkretes Spiel zu entwickeln. Also das heißt, es gibt eine richtige Gemengelage, was den Einsatz digitaler Spiele in der Pädagogik angeht.
Das heißt also auch die Idee sozusagen von wir backen uns selber das perfekte Spiel sozusagen ist auch eher vom Tisch sozusagen. Also es klingt jetzt so an. Also so, ihr habt zwar jetzt im Game Jam, es war was Kleines entstanden, aber du meinst sozusagen im größeren Stile wäre das schwierig.
Ja, also die Frage ist, wie groß der Stil werden soll. Ne? Also wenn man jetzt die großen Shooting-Stars, sag ich mal, der Spiele nimmt, also GTA meinetwegen, ich weiß jetzt die genaue Zahl nicht, aber ich glaube, es ist über 1 Milliarde US-Dollar reingeflossen. Also das sind Beträge, die für die Bildung völlig utopisch sind. Und das bedeutet halt, dass die Spiele, die extra für Bildungskonzepte erstellt werden, dass die eben nicht technisch auf diesem Stand sein können. Und das bedeutet wiederum, dass die gewohnten Nutzungsverhalten nicht bedient werden können. Die Leute sind eben mittlerweile gewohnt, dass so ein Spiel wie GTA oder Red Dead Redemption sieht einfach wahnsinnig klasse aus. Ne? Also es sind einfach wie so ein Western, den man sich im Film anschaut. Und das ist natürlich mit Bildungsspielen nicht erreichbar. Insbesondere, weil ja die politische Bildung nochmal sehr stark am Zeitgeist sein soll. Also sie soll sozusagen aktuelle Themen aufgreifen, die aktuell wichtig und relevant sind. Und das kann ja dann, wenn das Spiel fertig ist, schon wieder was ganz anderes sein.
Genau, und politische Bildung kann ja auch nicht irgendwie jetzt ad hoc mal eben so einfach definiert werden. Und es ist nicht so einfach, jetzt ein Spiel festzuschreiben, über das politische Bildung erworben werden kann. Ne? Denn politische Bildung ist wahnsinnig breit, ist wahnsinnig vielfältig, betrifft wahnsinnig viele Inhalte und genauso auch wahnsinnig viele Werte und Normen. Und dementsprechend gibt es nicht ein Spiel zur politischen Bildung, sondern wenn dann eine ganze Palette, die ja auch die ganz verschiedenen Ebenen der politischen Bildung bedienen.
Genau, und deswegen haben wir auch so ein Konzept wie Game Jam verfolgt, weil es da ja nicht darum geht, das große, tolle Spiel zu machen, sondern es geht darum, kleine Spielkonzepte, die ein gewisses interessantes Narrativ transportieren, in kurzer Zeit auszuentwickeln und dann direkt einsetzen zu können, ohne dass man da zigtausend Euro reinschmeißen würde oder 100.000 oder noch mehr. Und auf diese Weise, glaube ich, kann man schon diesen Ansatz auch verfolgen. Es gibt halt auch noch andere Spannungsfelder, die wir auch zum Beispiel schon angesprochen haben.
Mhm. Und also da muss ich daran denken, dass ja vor allem auch in den letzten vielleicht 5 Jahren, vielleicht ein kleines bisschen länger, aber also sich auch in der Spieleszene sehr stark entwickelt hat, sozusagen ein sehr großer Independent Development, eine Independent Development Welle quasi. Also dass sozusagen es leichter geworden ist, aufgrund auch von Distributionswegen über Steam und digitale Verkäufe und auf der anderen Seite über neue Tools wie Unity, es viel niedrigschwelliger geworden ist, sozusagen Spiele zu entwickeln und zu vertreiben, auch kommerziell. Das führt natürlich auch dazu, dass halt Leute mittlerweile auch gewohnt sind, sozusagen diese Art kleine Spiele mehr zu spielen. Also wenn man da an sowas denkt hier wie Orwell oder Papers, Please zum Beispiel, das sind ja auch sozusagen Spiele, wo so im weitesten Sinne solche politischen, gesellschaftlichen Themen verarbeitet werden und die sind kommerziell. Mhm. Und könnte das vielleicht eine Chance auch sein, sich vielleicht also in solche Spiele weiter einzureihen auch? Also wenn man sagt, okay, große Production Values ist einfach vom Tisch, das gibt's nicht. Aber wenn man sagt, okay, das ist vielleicht eine Reihe sozusagen, wo man sagt, okay, so was Kleines, was Kleines Nettes, was aber trotzdem also einen gewissen Mass-Appeal haben kann, weil die Leute durchaus gewohnt sind, sowas auch zu spielen. Also auch diese kleinen Spiele, die vielleicht eben nicht die realistische Grafik haben oder überhaupt nicht mehr den Anspruch haben.
Grundsätzlich sicherlich deutlich eher, wenn man jetzt in Anspruch verfolgt, das digitale Spiel der politischen Bildung zu entwickeln. Also warum nicht kleinere Spiele entwickeln, die einzelne Themen behandeln und dadurch einen Zugang beispielsweise zu bestimmten historischen Phänomenen zu schaffen oder auch Zeitgeschehen irgendwie übersetzen in ein Medium, das vielen Kindern, Jugendlichen, aber auch vielen Erwachsenen leicht zugänglich ist. Also das sehe ich schon als größere Chance, als jetzt den Anspruch zu verfolgen, ein umfassendes Rezept zu formulieren. Denn ich glaube, grundsätzlich sind mit Spielen gewisse Lernpotenziale verbunden. Und für uns ist es immer nur ganz bedeutsam, da reflektiert festzulegen, wie man bestimmte Zielsetzungen, die wir verfolgen, auch gut in einem didaktischen Mittel wie jetzt einem Spiel umsetzen kann.
Da hätte ich nochmal sozusagen eine Also eine letzte Frage, um dieses Thema auch der Spielentwicklung abzuschließen. Und zwar würde mich interessieren, was findet ihr interessanter und gewinnbringender? Ist es eher sozusagen dieses im Game Jam, das selber entwickeln sozusagen mit den Reflexionsprozessen drumherum? Oder findet ihr das fertige Spiel sozusagen interessanter, das dann gespielt wird?
Also der Game Jam ist tatsächlich sehr prozessorientiert angelegt geworden. Das ist sehr interessant, mit den Entwicklern sich zu vernetzen. Und wir haben wirklich eine ganz tolle Independent-Community da angesprochen und die dann sich bei uns getroffen hat. Und ich muss sagen, die Gespräche waren sehr viel wert, weil man gesehen hat, dass sie sich sehr stark für diese Themen, die wir auch sehr mutig vorgegeben haben, glaube ich, dass sie sich auch sehr stark dafür interessieren und sich darauf stürzen. Die haben sich teilweise richtig in ein Dossier eingearbeitet zum Thema, das ich denen vorher als Link geschickt hatte. Und das hat man auch wirklich in den Gesprächen vor Ort gemerkt. Und ich glaube, das ist unglaublich viel wert, dass wir die auch, also nicht nur sozusagen als Helfer betrachten, die mit uns Werkzeuge der politischen Bildung gestalten, sondern auch als Zielgruppe und einfach als Gesprächspartner. Weil wir damit mit denen über Themen in Verhandlungen kommen, die sie vielleicht sonst so nicht auf dem Schirm gehabt hätten. Vielleicht, weiß man nicht. Ich glaube, dass die meisten tatsächlich sogar sehr sensibel sind für diese Themen. Und ich habe halt auch im Nachgang erfahren, dass hier und da die Gespräche auch Einfluss gefunden haben in die Projekte, die sie anderweitig realisieren. Und das ist natürlich ein toller Erfolg. Ich glaube, das ist viel, viel mehr wert, als dass jetzt am Ende da dieses eine tolle Spiel bei rumkommt.
Das finde ich ganz interessant, dass du davon erzählst, dass die auch sensibel und interessiert sind, weil ich muss da sozusagen immer so an die so eine andere Seite dieser Medaille denken, wenn halt so Entwicklerinnen und Entwickler von so großen kommerziellen Spielen im Interview sind und dann immer schnell sozusagen ganz defensiv behaupten, dass nichts an ihrem Spiel politisch ist. Vielleicht halt was, das die sagen sollen. Aber was denkt ihr denn, wenn ihr so eine Aussage hört?
Grundsätzlich, glaube ich, kann man immer Aspekte an einem Spiel finden, die politischen Charakter haben. Also natürlich sind Spiele an sich erstmal ein politisches Medium, wie eingangs schon gesagt, weil sich da drumherum einfach ein großer Diskurs rankt. Aber natürlich sind Spiele auch im Inhalt häufig politisch. Ihr Aufbau ist politisch. Es gibt Regeln, so wie es bei uns in der Gesellschaft bestimmte Regeln gibt. Oft wird auch eine Gesellschaft simuliert. Also es kommt natürlich auf das Spiel an sich an, aber grundsätzlich lassen sich dort häufig Aspekte ausmachen. Und natürlich geht es dann auch oft um eine Beziehung zwischen spielender Person und der Gesellschaft, in der sie sich bewegt. Und insofern entsteht so ein Ich-Welt-Verhältnis, was ja immer ein wahnsinnig politischen Charakter besitzt.
Ja, finde ich sehr schön, dass du das auch nochmal so sagst, dass du auch so die Person, also als spielende Person sozusagen nochmal so mit einbeziehst, weil das finde ich, also aus meiner Perspektive auch mal ein ganz wichtiger Aspekt sozusagen. Ich bin Eindruck, dass man immer nicht nur auf das Spiel sozusagen schauen kann als Ding, als Objekt, sondern sozusagen immer irgendwie diesen ganzen Kontext drumherum, also ne, die Personen, die es spielen und wie gehen sie damit um und was auch Communities, die sich daraus entwickeln. Ja. Aber ich würde nochmal, vielleicht bevor wir den Sack ganz zumachen, interessieren, was ihr sozusagen für die Zukunft seht, sozusagen, also die Zukunft der politischen Bildung mit Spiel. Gibt es irgendwie einen Wunsch, was ihr da gerne machen würdet oder wo ihr sagt, irgendwie, das brauchen wir oder das wäre schön, wenn das ginge, irgendwie so nochmal, wenn man so einen vorsichtigen Blick in die Zukunft wagen darf.
Was ich auf jeden Fall denke, ist, dass das Spiel uns weiterhin als Gegenstand in der politischen Bildung beschäftigen wird, einfach weil es ein wahnsinnig bedeutsames Medium ist und man sicherlich in mancherlei Hinsicht zu Recht die Frage stellen kann, inwiefern es für bestimmte Personenkreise, vielleicht aber auch für die ganze Gesellschaft eine Art Leitmedium ist. Und insofern ist es als Gegenstand wahnsinnig relevant für uns. Und ja, ich glaube, es ist total richtig, sich dieses Gegenstandes anzunehmen und auch als Einsatzmittel, als Methode der politischen Bildung weiterhin zu verfolgen und pädagogische Konzepte darum zu bauen. Wichtig ist mir in dem Kontext auf jeden Fall, dass das vor einem gut ausgeklügelten pädagogischen Konzept passiert.
Genau, ich denke auch, dass man immer wissen sollte, welche Ziele man verfolgt und ob sich das, ob das dann die richtige Methode ist für das Ziel. Und wenn das der Fall ist, glaube ich, kann das sehr gewinnbringend sein. Zu den Projekten allgemein, natürlich habe ich über die letzten Jahre immer wieder Projektideen gehabt, die nicht umgesetzt worden sind oder die ich nicht umsetzen konnte. Ich glaube, dass man immer flexibel bleiben muss. Also ich würde jetzt ungern einen Blick in die Zukunft wagen, welche Themen bald relevant sind, denn das ist eigentlich unser Auftrag. Wir sollen ja die relevanten Themen herausarbeiten. Und die vorauszusehen ist sehr schwierig. Also ich glaube, ob jemand ein Jahr vorher die Gamergate-Debatte vorausgesehen hätte, wage ich zu bezweifeln. Aber es sind genau die wichtigen Debatten, in die wir dann auch reingehen müssen. Und da ist es wichtig, dass man eben dranbleibt an den Gamern, dranbleibt an Entwicklern und dranbleibt am Medium, um da auch die wichtigen Debatten mitzumachen.
Sehr schön. Das klingt mir doch nach einem vernünftigen Schlusswort und würde mich in dem Sinne bei euch beiden bedanken für eure Zeit und das spannende Gespräch. Und möchte gerne an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, auch für die Zuhörenden, wenn das Thema bei euch Interesse geweckt hat, wenn ihr euch für weitere politische Themen und Politik in Spielen, Politik mitspielen, interessiert, gibt es auf grimme-game.de ganz aktuell noch das Dossier Politik und Zeitgeschehen, wo es jede Menge spannende Beiträge mittlerweile zum Thema gibt. Wenn der Podcast Interesse geweckt hat, klickt unbedingt mal rein, schaut euch die verschiedenen Beiträge an und in diesem Sinne, bis dahin.